Das heißt, wir hören hin, ob jemand sagt ich oder ob er sagt wir. Wir, das schließt eben andere mit ein. So haben wir es auch in der Gemeinde und auch in der Kirche. Wir sprechen Gebete, wir sprechen manchmal ein Bekenntnis und auch hier haben wir den Unterschied, ob ich oder wir. Zum Beispiel das Vater Unser. Da möchte ich die Schrift an der Wand, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name und nachher unser tägliches Brot, also wir oder unser, erste Person, Mehrzahl. Wir sprechen das miteinander und wir sprechen das als eine Gemeinschaft, in Wir-Form also. Aber dann gibt es auch ein Bekenntnis, dass wir in der MOGA manchmal sprechen, in der katholischen Kirche wird das in jedem Gottesdienst gesprochen, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis oder kurz auch das Apostolikum. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dann geht es weiter, dann geht es um Jesus und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Über sein Leben wird dann einiges gesagt. Und dann gewissermaßen ein neuer Anlauf, wieder mit ich. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche MOGA oder so ähnlich. Ich, wir sprechen es gemeinsam oder auch in der Kirche, es wird gemeinsam gesprochen, aber dennoch, es ist in Ich-Form gehalten. Warum ist das so? Man überlegt, ob das ursprünglich auf ein Taufbekenntnis zurückgeht. Also der Täufling, der sich taufen lässt, der spricht vorher eben in Ich-Form, weil er lässt sich als Individuum taufen. Er spricht das Ich-Glaube an. Also, wir haben da Unterschiede. Wir haben mal wir haben mal ich. Und darauf können wir achten. Das gilt auch fürs Bibellesen. Schon am Beginn der Bibel, wenn ich im Buch Genesis lese, also Gott spricht, und auch da können wir darauf achten, wie tut er das? Da möchte ich gleich mal einen Satz vorlesen lassen.
Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich.
Ja, Gott spricht in Wir-Form. Lasst uns Menschen machen. Manche Ausleger vermuten, naja, das ist klar, das ist majestätischer Plural. Majestätischer Plural, das gab es ja wirklich. Herrscher früherer Jahrhunderte haben, wenn sie so einen Erlass herausgebracht haben, haben sie eben Wir. Oder der Papst, wenn er ein Rundschreiben herausbringt, spricht er in Wir. Also da meint er nicht, mehrere Päpste tun das jetzt, die sagen das, sondern der eine Papst spricht in Wir-Form. Aber Gott tut das nicht. Also ich bezweifle, dass das hier als majestätischer Plural gemeint ist. Warum? Weil später dann Gott durchwegs in Ich-Form anredet. Zum Beispiel kurz darauf schon sagt er, was sie als Nahrung verwenden sollen.
Gott sprach: Siehe, ich gebe euch alles samentragende Kraut, das auf der ganzen Erde ist, und jeden Baum mit Samen. Es soll euch zur Nahrung dienen.
Ja, und so geht es weiter. Wenn wir das Alte Testament durchgehen, Gott spricht in Ich-Form, er spricht den Menschen an. Nur hier am Beginn, da ist noch kein Mensch da. Da redet Gott gewissermaßen miteinander. Lasst uns Menschen schaffen. Gott überlegt, Gott redet miteinander und dann, nachdem der Mensch da ist, spricht Gott ihn an und das tut er dann durchwegs in Ich-Form. Das erinnert uns auch daran, wie wertvoll wir Menschen sind. Gott hat da wirklich was Besonderes gemacht. Wesen, es heißt so, zu seinem Bilde, ich würde da das so verstehen, als sein Gegenüber. Wesen, mit denen er reden kann. Er will mit uns reden und wir dürfen mit ihm reden. Er will Kommunikation mit uns. Wir sind kommunikationsfähig mit Gott. Also das ist schon etwas Besonderes, was wir haben. Dessen dürfen wir uns bewusst sein. Ich möchte dann weitergehen in den ersten Johannesbrief. Wir haben ja da so die Überschrift, erster Johannesbrief oder erster Brief des Johannes. Also wir ordnen das dann auch so ein. Vielleicht ein kurzes Wort, diese Überschriften, die wir haben bei den Bibelbüchern, sind noch nicht im Original, sondern wahrscheinlich bald danach geschrieben worden. Denn die Abschriften, die wir haben, die sind da einheitlich. Also die Überschriften sind einheitlich, von daher ist anzunehmen, dass die Überschrift relativ früh war, aber nicht unmittelbar im Original drinnen. Das heißt, kurz danach dann darüber gesetzt worden. Aber wenn wir dann eben genauer hinlesen dann, oder mitlesen, dann merken wir eben, aha, Johannes redet oder schreibt, aber er tut das in Wir-Form.
Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Wir bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart worden ist. Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist.
Ja, also wir, es ist eine Mehrzahl, und zwar, was von Anfang an war, hier wird sehr deutlich die Augenzeugenschaft ausgedrückt. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben betastet mit unseren Händen. Es war ja ein Mensch, ein sichtbarer Mensch, aber gemeint ist wohl nicht so sehr, dass sie ihn körperlich angreifen konnten, aber sie waren sehr nahe dran und sie haben gemerkt, das Wort des Lebens. Also hier ist Gott selber aufgetreten und sie, diese Augenzeugen, waren nahe dran. Also hier klingt es so, wir mehrere Augenzeugen, wir schreiben und wir verkündigen euch das. Und dann geht es noch weiter.
Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander.
Das heißt, diese Wir, die das erlebt haben, die das beobachtet haben, die verkündigen das euch. Also wir, es sind mehrere Personen, mehrere Augenzeugen, die hier den Lesern entgegentreten. Und dann wird es aber ein bisschen anders. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Also hier ist es so, der Schreiber verbindet sich mit seinen Lesern zu einer Einheit. Also da hat wir jetzt eine ganz andere Bedeutung. Vorher war eben wir, mehrere wenden sich an die Leser und hier der Redner oder der Schreiber mit den Lesern verbindet sich zu einer Einheit und redet in wir. Das macht ja auch manchmal der Prediger, dass er sagt, wir wollen auf das und das achten. Dann verbindet sich der Prediger mit den Zuhörern zu einer Einheit. Also dieses Wir, wenn wir es lesen oder hören, kann unterschiedliche Bedeutung haben. Gut, das war jetzt der erste Johannesbrief. Ich möchte jetzt das Johannesevangelium betrachten und auch da achten auf ich und wir. Es kann hier im Johannesevangelium ein bisschen verwirrend sein, nämlich wenn wir herausfinden wollen, wer war eigentlich der Autor. Da denkt vielleicht mancher, naja, ist nicht so schwierig, steht in der Überschrift, ja, Evangelium nach Johannes. Eben diese Überschrift, die wahrscheinlich recht bald dorthin gekommen ist. Und die kirchliche Überlieferung sagt sehr einheitlich, welcher Johannes das war, eben einer von diesen 12 Aposteln. Aber wenn wir dann in das Evangelium hineinschauen, dann ist mal die Rede davon in dritter Person, das ist der bezeugt, dann ist mal ich schreibe und dann ist mal wir bezeugen. Also da kann man ein bisschen verwirrt sein. Und deshalb versuche ich, bevor ich so einige Stellen anschaue, die verwirren können, vielleicht zuerst die Auflösung zu geben, nämlich wie ich mir selber es vorstelle, dass es abgelaufen ist. Nämlich, Johannes, einer dieser 12 Apostel, berichtet von den Erlebnissen mit Jesus. Er berichtet gegenüber einem Kreis von Zuhörern. Und einer dieser Zuhörer hat Notizen gemacht. Er hat aufgeschrieben. Und daraus ist eben das Evangelium entstanden und das wurde von Johannes und anderen Augenzeugen überprüft, damit es dann auch wirklich passt. Dieser Zuhörer, der mitgeschrieben hat oder der aufgeschrieben hat, der hat doch so im Wesentlichen das wiedergegeben, was Johannes gesagt hat, aber nicht einfach so wie ein Diktat eins zu eins, sondern er hat manches dann selber formuliert, aber das werden wir dann sehen. Ich sage gleich dazu, das ist meine persönliche Vermutung, also ich könnte das jetzt nicht aus einem bestimmten Bibelvers ableiten, dass ich sage, hier steht das und daher ist klar, es war so und so. Aber es sind eben verschiedene Anhaltspunkte, die ich da versuche, zu einem Bild zusammenzufassen. Gut, aber jetzt durch das Johannesevangelium durch, zuerst einmal gleich im ersten Kapitel.
Im Anfang war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Das ist ja etwas Interessantes, wenn wir das so bemerken. Wir lesen ein Evangelium und auf einmal tritt der Autor uns gewissermaßen entgegen. Er spricht uns an. Er redet von sich selber, wir. Aber er redet eben in Wir-Form. Wir haben. Er und andere Augenzeugen. Wir haben das Wort gesehen. Das ist übrigens nicht so selbstverständlich. Es gibt Evangelien, da redet der Autor nie von sich selber. Im Lukas-Evangelium geschieht das. Andere Evangelien nicht. Aber bei Johannes erleben wir es öfter, dass ein Autor entgegentritt oder sich selber nennt. Übrigens, bei all den 4 Evangelien nennt im Text selber kein Autor, kein Evangelist seinen eigenen Namen. Diese Überschriften, die dann darüber gestellt wurden, da sind dann die Namen enthalten, aber in dem Evangelientext selber nicht. Jedenfalls, hier schon im Kapitel 1 tritt uns der Autor oder eine Mehrzahl entgegen. Da wissen wir nicht, ob das jetzt, ob das wir, auf wen sich das genau bezieht, jedenfalls die Augenzeugen, die das damals miterlebt haben. Dann springe ich weiter, komme dann schon zum, so ziemlich zum Ende des Evangeliums, im Kapitel 19, wird aber dann in dritter Person von dem Zeugen geredet.
Als die Soldaten zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer von ihnen durchbohrte mit einem Speer seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt.
Hier haben wir eine Aussage, da wird bekräftigt. Da ist was geschehen. Ja, Johannes Evangelium berichtet von sehr vielem, was geschehen, aber hier wird noch bekräftigt. Der hat es bezeugt und das ist wahr. Er weiß, dass er Wahres sagt, ist auch interessant, er weiß es. Da steht nicht, wir wissen es. Warum? Es waren nur wenige dabei. Vor dem Kreuz standen Johannes, die anderen von den 12 anscheinend nicht mehr. Sind davongelaufen oder haben sich versteckt. Einige Frauen sind dort gestanden, aber es waren nur wenige von seinen Anhängern da. Also hier steht dann nicht wir, die wir das jetzt verkünden oder die wir das jetzt schreiben, wir wissen es, nein, er weiß es, aber hier wird in dritter Person geredet. Er bezeugt es. Interessant, dass hier so bekräftigt wird, ja, das war wirklich so und wir haben da den Zeugen, der das bestätigen kann. Wir würden ja eher annehmen, naja, okay, dass Jesus gelebt hat, das ist eh klar, dass wird berichtet, da gibt es auch weltliche Historiker, die zumindest so kurz zusammengefasst erwähnen, ja, da gab es diesen Jesus und da gibt es dann Anhänger. Also das ist ja nicht so umstritten, aber dass Jesus auferstanden ist, da würden wir uns dann erwarten, da wird jetzt bekräftigt, ja, wir wissen oder wir sind sicher und da gibt es Zeugen, die können bestätigen, Jesus ist wirklich auferstanden. Stimmt, das sollte man noch speziell bestätigen, aber hier ist diese Bestätigung nicht, Jesus ist auferstanden, sondern die Bestätigung wird hier hingesetzt bei, er ist gestorben. Also um deutlich zu machen, er war wirklich tot. Vielleicht auch um deutlich zu machen, er war wirklich ein Mensch. Denn das war ja etwas, was dann in der christlichen Bewegung ein Rätsel war, wie man das zusammenbringen kann. Gott wurde Mensch, also er ist Gott und gleichzeitig Mensch. Wie kann das eigentlich sein? Und da gab es dann manchmal Einseitigkeiten, dass die einen mehr so gemeint haben, ja, er war Mensch, aber doch letztlich geschaffen, also nicht wirklich Gott, aber irgendwo in enger Verbindung mit Gott. Und das andere Extrem war, ja, er war eigentlich Gott und das Menschsein war eigentlich nur scheinbar. Also wie man das beides miteinander in Verbindung bringen kann, das war eine gewisse Schwierigkeit. Jedenfalls hier ist diese Bekräftigung, er war wirklich Mensch. Da kommt Blut und Wasser raus und er war wirklich tot. Aber hier eben vom Schreiber wird hier geredet in der dritten Person. Das ist dann ein bisschen die Schwierigkeit. Mal ist in der dritten Person der, der es bezeugt, aber Johannes war es ja. Und dann ist mal auch wir bezeugen das. Gut, aber zu dem kommen wir noch. Ich gehe dann noch weiter zum ursprünglichen Buchschluss. Also nach 20 Kapiteln hätte das Johannes-Evangelium schon mal enden sollen. Da lesen wir dann Folgendes.
Viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist.
Ja. Also, so hätte das Evangelium eigentlich enden sollen. Jesus hat noch viel mehr getan. Aber diese Zeichen, das ist das Wort im Johannesevangelium für Wunder. Viele Zeichen, viele Wunder hat Jesus getan. Und die er getan hat, die hier aufgeschrieben sind, die sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Also das Ganze hat einen Zweck, es soll eine Hilfe sein zum Glauben, aber es geht auch darum, es sind Wunder, die wirklich geschehen sind. Und an dieses, das wirkt so wie ein Buchschluss, aber dann wurde noch ein 21. Kapitel angehängt an dieses Johannesevangelium. Und da gibt es dann am Ende noch einmal einen Buchschluss, den hören wir auch.
Petrus drehte sich um und sieht jenen Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.
Ja. Also wir wissen, das heißt, es sind mehrere, die das bezeugen. Und ich denke, hier geht es wirklich um ein Wissen, nicht um ein inneres Gefühl, also dass die da gehört haben, was Johannes berichtet, dass die so den Eindruck haben, der ist glaubwürdig, sondern wir wissen, nämlich wir haben das selber auch erlebt. Das heißt, es sind einige hier, die eben mit beteiligt sind, am Johannesevangelium, die auch Augenzeugen waren. Johannes selber und auch einige andere.
Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen.
Also, hier haben wir auf einmal die Ich-Form. Nochmal zu dem Modell, zu der Vorstellung, die ich habe. Eben Johannes hat berichtet, aber einige andere der Augenzeugen sind auch dabei. Das würde bedeuten, dass dieses Johannesevangelium nicht so ganz spät geschrieben wurde. Also wenn man annimmt, das wurde vielleicht erst um 100 nach Christus geschrieben, also 70 Jahre nach dem Tod Jesu, dann wäre es eher schon unwahrscheinlich, dass da mehrere Augenzeugen noch beisammen sind. Aber wenn das eher nicht so spät war, dann ist das denkbar. Ja, Johannes hat berichtet und derjenige, der es dann manuell aufgeschrieben hat, der redet dann in Ich-Form. Also ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen. Interessant auch wieder diese Aussage, Jesus hat in Wirklichkeit noch viel mehr getan. Das war am Ende von Kapitel 20, jetzt am Ende von Kapitel 21 nochmal. Jesus hat viel mehr getan, da ist nur ein Teil aufgeschrieben worden. Vielleicht noch eine Beobachtung, die auch dafür spricht, dieses Modell, also Johannes hat berichtet und einer der Zuhörer hat aufgeschrieben. Es ist ja dann, wenn man redet vom Autor oder vom Urheber, nicht ganz klar, wer ist der Verfasser? Ist der, der redet, der Verfasser oder der, der aufschreibt? In gewisser Weise beide. Es kommt an zwei Stellen im Johannesevangelium vor, dass Fragen aufgeschrieben werden, die gar nicht gestellt wurden. Das wirkt ein bisschen seltsam. Fragt ihr dann, ja, wozu steht die Frage überhaupt da, wenn sie niemand gestellt hat? Nämlich im Kapitel 21, dieses Nachtragskapitel, da kommt das auch einmal. Einige Jünger gehen fischen, oder sie wollen die ganze Nacht fangen, also haben Netze ausgeworfen und fangen nichts. In der Früh sehen sie einen Mann am Ufer, sie erkennen ihn nicht, der gibt ihnen einen Tipp, gibt doch das Netz auf die andere Seite, sie machen es und auf einmal ist das Netz übervoll. Gut, dann kommt einer drauf, der Johannes, es ist der Herr. Der Petrus, als er hört, dem scheint es glaubwürdig. Und man erinnert sich wieder daran, naja, das haben wir schon einmal erlebt mit Jesus, nicht gefangen, dann sagt Jesus was und auf einmal ist das Netz übervoll. Jedenfalls mit dem Boot und mit dem Netz kommen sie dann ans Ufer, haben dann Jesus so vor sich. Manchmal war ja das Problem beim auferstandenen Jesus, dass der irgendwie veränderlich aussah und man hat ihn dann nicht gleich erkannt. Jedenfalls steht dann auf einmal im Johannesevangelium, niemand fragte ihn, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr ist. Das ist eigentlich eine komische Bemerkung, weil wenn sie alle wissen, naja, wieso kommt der Schreiber überhaupt auf die Idee, die Frage aufzuschreiben? Ja, ist eh klar, haben alle gewusst, wir alle haben gewusst, dass es der Herr ist, also natürlich fragt ihn das niemand. Aber wenn man sich das so vorstellt, nämlich Johannes berichtet und ein Zuhörer schreibt auf, dann könnte es schon gewesen sein, dass für die Zuhörer in dem Moment noch nicht klar war, war es jetzt schon klar? Habt ihr jetzt schon alle gewusst, dass es Jesus ist? Und habt ihr ihn dann gefragt, wer er ist? Und Johannes sagt dann drauf, nein, wir haben ihn nicht gefragt, weil es war uns zu dem Zeitpunkt schon klar, es ist der Herr. Und der, der eben notiert hat, der hat das auch festgehalten, diese Frage aus dem Publikum gewissermaßen und die Antwort des Johannes. Also das wäre auch so ein Indiz in diese Richtung. Ja, es sind ja da einige Rätsel beim Johannesevangelium und ein Rätsel ist auch, ganz am Beginn, ganz oben habt ihr, Petrus dreht sich um und sieht den Jünger, den Jesus liebte. Was bedeutet das? Ist man irgendwie irritiert dabei, weil man denkt, naja, einen hat er nur geliebt und die anderen hat er nicht geliebt? Ist nicht anzunehmen, Jesus hat doch alle geliebt. Manche Theologen meinen dann, naja, den hat er besonders geliebt. Steht er nicht da, aber das ist dann so eine Idee, da zu erklären, aha, den hat er besonders geliebt. Man spricht dann vom Lieblingsjünger Jesu. Ich halte das für eine verfehlte Vorstellung. Warum? Weil ich mir es so nicht vorstellen kann. Ich nehme an, Jesus liebt jeden Jünger. Und grundsätzlich, also dass er da einen Lieblingsjünger hatte, natürlich kann es sein, dass einer mehr sympathisch ist als der andere. Aber ich denke daran, dass ich selber Lehrer war oder auch noch bin, und ich hatte keinen Lieblingsschüler. Und selbst wenn ich einen gehabt hätte, hätte ich mir es nicht anmerken lassen, weil meine Aufgabe grundsätzlich immer war, ich habe jeden Schüler ernst zu nehmen, ich habe jeden zu beachten, und ob mir jetzt einer vielleicht sympathischer ist oder einer öfter stört, das kann schon sein, aber grundsätzlich will ich jedem in gleicher Weise entgegenkommen. Und so denke ich mir, naja, ich erwarte das eigentlich auch von Jesus. Gut, was kann das bedeuten? Der Jünger, den Jesus liebte. Und da ist mir eingefallen, so eine ähnliche Formulierung finden wir auch im Buch Daniel im Alten Testament. Diese Stelle möchte ich jetzt noch mit euch betrachten.
Der Engel Gabriel sprach: Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung.
Manche Bibelübersetzungen haben da: Du bist ein von Gott Vielgeliebter. Steht nicht dabei, aber ist wohl so gemeint. Also nicht, dass er so der Liebling von jedem war, sondern dass er von Gott viel geliebt ist. Und das wird bei Daniel in Verbindung gebracht damit, Gott gibt ihm besondere Erkenntnisse. Daniel hat gebetet, er wollte wissen, was bedeutet eine bestimmte Vision, und Gott schickt den Engel Gabriel: Du, informier den Daniel. Gabriel kommt dann und sagt ihm auch: Ja, also ich bin geschickt worden von Gott, ich soll dir diese Erkenntnis, diese Einsicht geben, was damit gemeint ist. Du bist viel geliebt, also wohl von Gott viel geliebt. Es könnte sein, dass für die Zuhörer von Johannes diese Erinnerung da war. Dieses Buch Daniel wurde stark beachtet zur Zeit Jesu. Und bei Jesus selber erleben wir, er verwendet manchmal diesen Ausdruck Menschensohn oder der Sohn vom Menschen. Für sich selber, er sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen oder ist gekommen, um zu. Das heißt, das spielt er an auf einen Begriff, der beim Propheten Daniel vorkommt, nämlich: Ich sah den Sohn oder einen Menschensohn mit den Wolken kommen. Jesus spielt da anscheinend drauf an. Das heißt, das war ein Buch, das man kannte. Und so denke ich, dass die Zuhörer vielleicht, als sie den Johannes gehört haben, gut, Johannes hat berichtet, was geschehen ist. Er hat Reden Jesu sehr ausführlich wiedergegeben. Heißt nicht unbedingt, dass er wortwörtlich auswendig konnte und alles wörtlich wiedergeben konnte, aber sinngemäß konnte er die Reden Jesu wiedergeben. Und so wie der Johannes das dargelegt hat, hatten die Zuhörer den Eindruck, dieser Johannes hat eine besondere Einsicht. Und diesen Eindruck haben ja auch wir heutige Leser der Evangelien, dass dieser Johannes eine besondere Einsicht hatte. Und von daher, dass sie den Gedanken hatten, dieser Johannes, der hat eine besondere Einsicht, das ist einer, den Gott liebt oder den Jesus liebt, der Jünger, den Jesus liebt. Warum der Schreiber da nicht einfach geschrieben hat, Johannes hat das und das gesagt oder das und das getan, sondern das immer umschrieben hat mit, er nennt nicht den Namen Johannes, sondern sagt, der Jünger, den Jesus liebte, ich weiß es nicht, aber vielleicht war eben diese Assoziation da, aha, das ist ein Jünger mit besonderer Einsicht, ein Jünger, den Jesus liebt. Das ist ja etwas, was wir auch möchten. Wir möchten Einsicht bekommen, also wir möchten von Gott geliebt sein, und das kann sich ja in sehr verschiedener Weise ausdrücken, dass Gott uns liebt. Aber kann sich auch darin ausdrücken, dass wir von Gott Erkenntnis geschenkt bekommen. Und manche Erkenntnis, die liegt eigentlich schon auf. Auch diese Erkenntnis, dass die Evangelien das berichten, was wirklich geschehen ist. Dass das Johannesevangelium berichtet von Jesus, und das, was da berichtet wird, das ist wirklich geschehen. Wir möchten daran festhalten, an dieser Erkenntnis. Amen.